Ja, einen ganz schönen guten Morgen heute für alle. Und ich freue mich, dass ihr mich immer wieder zurückhaben wollt. So etliche wenigstens haben mir das gesagt. So vielen Dank für die Willkommen heute Morgen auch wieder hier. Ich muss dasselbe tun, was ich immer tue, wenn Rose und ich nach Brasilien fahren. Ich muss mal fragen, wer kennt irgendjemand in Brasilien? Bitte hebt mal die Hand. So ist eine große Chance, dass jemand euch gegrüßt hat. So bitte nehmt es an. So, ich bin das los, so alle sind gegrüßt worden, so. Keiner kann sagen, ich habe es vergessen. Ich schaute den Text an wieder, ich hatte eine Gelegenheit gehabt, vor dem wir abreisten, ein bisschen mich schon vorzubereiten im Voraus. Und jetzt aber, als ich zurückkam und den Text wieder anschaute, dann dachte ich, oh, das ist aber so ein passender Text. Wie kann der Heilige Geist es nur so wunderbar machen? Er sagt so, also meine Lieben, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern auch in meiner Abwesenheit. Ist das nicht gut? So, das spricht genau für euch heute Morgen, nicht für mich, nein? Es sagt, dass ihr gehorsam gewesen seid in der Abwesenheit. So, aber das ist ja nur so gerade, wie gut es ist, wenn wir einen Text haben, der tiefer noch geht als das, was ich eben jetzt angedeutet habe. Der Philipperbrief ist ja ein Brief, der uns die Gelegenheit gibt, liebe Geschwister, dass wir das schwere Thema von Freude im Alltag sehen können, wie wir es wirklich im Alltag anwenden und durchleben können. Sehr oft habt ihr schon gesagt, oh ja, das ist ja sehr einfach und sehr schnell gesagt, ja, wir sollen uns im Herrn freuen, aber komm mal in meine Situation hinein und dann wollen wir darüber sprechen, ja, ob das wirklich so ist, wie das Wort Gottes es sagt. Komm mal und steig mal in meine Schuhe und dann wollen wir darüber sprechen, ob es wirklich möglich ist, dass wir uns freuen können, so wie der Philipperbrief es sagt. So können wir es oder nicht? Und ich denke, der Philipperbrief, Paulus, der schreibt hier gerade von der praktischen Seite her und er gibt uns Hinweis und erklärt es uns, wie er selber es lebt. Und wenn es praktisch kommt von jemand, der selber es durchgemacht hat, dann ist es ein wenig anders, als wenn es nur theoretisch gesagt wird, nicht wahr? Wir könnten uns heute Morgen ein bisschen Zeit nehmen noch und sehen, wie das Leben Paulus eigentlich ausgesehen hat. Und Paulus beschreibt so manches, was er durchgemacht hat. Ja? Und er kommt so weit sogar, dass er eine Liste macht und sagt, alles, was er geleidet und geduldet hat. Und wenn Paulus zu den Philippern spricht oder schreibt, dann müssen wir das in Acht nehmen. Es ist jemand, der schreibt, der es durchgemacht hat, der es erlebt hat, der selber Zeuge davon ist, der selber die Schwierigkeiten durchmacht, der selber es erlebt hat, was es bedeutet. Und dieser Mann, nicht aus Theorie, aber aus seinen eigenen Erfahrungen schreibt diesen Brief zu den Philippern. Das so ein wenig, dass wir ein bisschen den Umfang haben, was wirklich geschieht. Ich werde den Text heute Morgen nicht ganz lesen, aber ich werde ihn stückweise durchnehmen. So, der Text ist aus Philipper Kapitel 2 von Vers 12 bis Vers 18. So, der zweite Teil vom Philipperbrief. So, den ersten Teil habt ihr vorigen Sonntag gehört und so machen wir jetzt weiter den zweiten Teil dieses Kapitels. Und das ganz Erste, was er sagt zu ihnen, ist dieses, wie ich schon gelesen habe. Also, meine Lieben, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Wenn wir diesen Text betrachten von meiner Perspektive her, dann beschreibt Paulus hier, Ich würde sagen, die Erlösung und auch das Heiligungsleben unseres, des Christen, von der menschlichen Seite her. So, was ist unsere Aufgabe? Was müssen wir tun? Woran liegt es an uns? Und wenn ihr so diesen Text anschaut, dann sagt, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Wir haben eben den Vers gelesen aus 1. Petrus, der 18 und 19 sagt, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Silber oder Gold erlöst seid, sagt es, von euren nichtigen Wandeln, sondern mit dem teuren Blut Christi als einen unschuldigen und unbefleckten Lammes. So, wie ist dieses? Wie bringen wir diese zwei Sachen jetzt zusammen? Er sagt, schaffet eure Seligkeit mit Furcht und Zittern, aber was das Neue Testament uns lehrt, ist, dass nur durch Jesus Christus, das Blut Christi, wir erlöst werden. So haben wir ein Problem hier mit Paulus, seine praktische Lehre. Und wir sagten eben, Paulus ist sehr praktisch in diesem, indem er weitergibt zu den Philippern, was er seine Erfahrung ist und wie er ihnen weiter lehrt. Aber es ist interessant zu sehen, wollen wir ein klein wenig hier ein bisschen zurückgehen und es verstehen. Er sagt hier also, meine Lieben, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern auch vielmehr in meiner Abwesenheit. Was geschehen war, ist, von den Briefen, die wir haben, die Gemeinden beschreiben, die Urgemeinden und so weiter, ist wahrscheinlich Philippus oder die Philippa-Gemeinde die einzige Gemeinde, die ihm treu war oder wollen wir sagen, die Lehre des Paulus treu war oder Gott gegenüber treu war in seiner Abwesenheit. Wenn wir die anderen Briefe und von den anderen Stellen lesen, die Gemeinden, die Paulus gegründet hat, dann werden wir immer Schwierigkeiten sehen, hin und her. Ja? Und zum Beispiel die Korinther, die hatten ja Schwierigkeiten überhaupt, die Leitung anzunehmen. Paulus, Apollos oder Jesus selbst, sagten sie. Und so können wir einen jeden von den Briefen des Neuen Testaments nehmen und wir werden finden, dass nicht nur in Paulus seine Abwesenheit, sondern auch sogar in seiner Gegenwart sehr oft Schwierigkeiten da waren. Und was Paulus ihnen sagt, dies ist ein Kompliment. Er sagt zu ihnen, ihr seid nicht nur treu gewesen in meiner Gegenwart, sondern vielmehr sogar in meiner Abwesenheit. Was sagt man immer, wenn der Wirt nicht im Haus ist, dann macht die Maus ihr Fest? Oder wie geht das Sprichwort? Ich weiß es nicht ganz genau. Ja? Oder wenn die Eltern nicht zu Hause sind, dann machen die Kinder, was sie wollen oder so. So, dass diese Dynamik da irgendwie geht. Ja? Dass wenn wir nicht ein Auge auf die Sache haben, dann scheint es so, als ja, ein jeder dann das tut, was er will. Und Paulus sagt hier, ich war nicht mit euch und viel mehr, so sagt er, habt ihr das getan. Und die Frage ist, was haben sie getan? Wie sind sie gehorsam gewesen in seiner Gegenwart und auch in seiner Abwesenheit? Und Paulus hatte ja die Philipper gelehrt. So, die Philipper waren gehorsam gewesen in dem, was sie empfangen hatten. Und das ist gerade, was uns Petrus sagt. Was sie empfangen haben, ist die Erlösung durch das Blut Jesu Christi. Und sie waren treu darin. Sie waren treu darin, dass dieses, was Jesus in ihr Leben angefangen hat, dass sie damit jetzt weitermachen. Und deshalb kommt gerade diese Aufforderung, die er sagt, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Er meint, sagt, schaut mal, ihr seid erkauft worden. Und wie Walter das sagt, es ist teuer erkauft worden. Und er sagt, ihr habt es verstanden, ihr habt es angenommen, ihr habt das wirklich, was ihr bekommen habt, mit dem, was Jesus in euer Leben gemacht hat, das habt ihr mitgearbeitet und jetzt kommt ihr weiter damit. Und er macht ihnen Mut und sagt, setzt alles dran, was ihr könnt, um dass das, was ihr empfangen habt, das, was so teuer gekostet hat, dass ihr jetzt das weiterhin auslebt. Und dass ihr lernt, was es bedeutet, wirklich unter dem Geiste Gottes jetzt zu leben. Und so sagt er, es ist so wichtig, dass wir es tun, dass sie alles dran setzen sollen, mit Furcht und Zittern. Wir können sagen, mit Ehrfurcht und mit Respekt Gott gegenüber, was er für uns getan hat. So, wenn wir fragen, was können wir machen für unsere Erlösung? Können wir erlöst werden durch Werken? Nein, das ist ganz klar. Aber ist damit alles getan, wenn wir unser Leben Gott übergeben? Nein, dann fängt das Leben an. Als wir jetzt in Brasilien waren, in Brasilien ist es so, dass die Universitäten, da musst du ein Eintrittsexamen schreiben. Und die Staatsuniversität, die ist umsonst. Die anderen Privatuniversitäten, selbstverständlich, musst du bezahlen. So, die größte Mehrheit von den Studenten, die Jugendlichen, die wollen in der Staatsuniversität hineinkommen. Und so müssen sie dann den Eintrittsexamen schreiben. Und demnach, welchen Kurses sie machen, sind zum Beispiel 20 Kandidaten für eine Möglichkeit oder wie immer denn die sind. So, das ist hart, schwierig reinzukommen. Die meisten, die studieren ein ganzes Jahr vorher, nur um diesen Examen zu bestehen und vielleicht reinzukommen. Und als ich ein Jugendlicher war, habe ich das auch getan. Und dann denken die Jugendlichen, wenn sie es überstanden haben, jetzt ist alles getan. Ja? Jetzt habe ich es geschafft. Aber sie müssen dann schnell lernen, dass es eigentlich nur anfängt, weil jetzt werden sie die Schule anfangen. Wenn sie dann die Universität zu Ende gemacht haben, sagen sie, oh, jetzt habe ich es geschafft. Und wenn sie dann in die Arbeit gehen, dann mit einmal werden sie all die Theorie, die ich gelernt habe in der Schule, das ist noch lange nicht genug. Jetzt fängt es wirklich tatsächlich mal an. Ja? Und dann geht ihr in Retirement und sagt, so, jetzt habe ich es geschafft. Und dann? No. Dann fängt es richtig an, ja? Wie man damit fertig wird. Aber das ist, was ungefähr der Gedanke hier ist. Er sagt, schaut mal, ihr habt diese wunderbare Erfahrung mit Gott gehabt. Und ihr seid erlöst geworden, ihr habt es bezahlt für euch, jetzt fängt es an. Jetzt lernt es und setzt alles dran, dass diesen wunderbaren Schatz der Erlösung, den ihr bekommen habt, dass ihr den nicht verliert. So, das ist der menschliche Teil, den ich so mal nennen werde von diesem Text. Dann sagt er aber weiter, denn Gott ist's, der in euch wirkt beides. Das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Denn Gott ist, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Meines Erachtens, dies ist der göttliche Teil. Ja, wir haben schon gesehen, er hat es eigentlich so weit gebracht. So, wenn wir jetzt wieder in Paulus seine Schuhe hineingehen, sagt er, schaut mal, ich habe mein Leben eingesetzt, ich habe versucht, alles zu tun, was ich konnte, um Gott gehorsam zu sein, aus Liebe und aus die Gnade, die ich erfahren habe, weiterzugeben und die Welt Jesus Christus zu bringen. Was immer es auch kostet. Ob sie mich geschlagen haben, ob ich Schiffbruch erlitten habe, all das war mir wichtiger, dass ich Jesus verkündigen konnte, als all dieses durchzumachen. Und er sagt, ich habe es versucht zu tun, aufs Beste, wie ich konnte. Aber letztendlich muss ich erkennen, sagt er, dass sogar das Gott selbst bewirkt in mir. Er hat beides erwirkt. Er sagt, das Wollen, dass er uns so weit gebracht hat, dass wir wirklich mal die Möglichkeit hatten, uns zu entscheiden für Jesus. Und er sagt dann auch, dass so weit bringen, dass es ausgelebt wird. Und liebe Geschwister, wenn ich es so denke, wenn ich weiter denke, wie Paulus denkt, dann denke ich, dann denkt er, dass wir weithin bis hindurch, bis hin zu die Ewigkeit, wenn wir mit Gott sein werden. Das ist der Plan. Das ist das Ziel, das er immer hatte. Und er sagt, letztendlich, liebe Geschwister, wir können es nicht tun. Gott hat beides ermöglicht. Er hat durch Jesus Christus erstmal uns ermöglicht, dass wir überhaupt die Erlösung erfahren konnten. Dass wir Vergebung haben konnten. Dass wir die Erkenntnis und das Verständnis haben könnten, dass wir Sünder sind. Und so weit gebracht, dass wir um Vergeben bitten konnten und dass er unser Leben ändern konnte. Und er sagt, daraufhin sollt ihr vertrauen. Vertraut auf Gott, dass jetzt, da ihr so weit seid und in diesem Leben seid, dass ihr es wisst, dass Gott auch das Vollbringen möglich machen wird in euer Leben. Ich denke, dass wir sehr oft zu Situationen kommen, in denen wir sagen, ich kann es nicht mehr. Ja? Es ist genug, lieber Vater. Oder sogar wie Jesus es sagte, ja, wenn es möglich ist, dann nimm den Kelch von mir. Es kommt so weit, dass es sehr oft beinahe zu viel wird. Und Paulus sagt, Gott ist der, in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen. Und er sagt nach seinem Wohlgefallen. Er wünscht uns das Gute und das Beste. Er wünscht uns, dass wir es erkennen und wirklich die Möglichkeit haben, durchzuhalten bis ans Ende. Dann, glaube ich, wird Paulus noch praktischer. Und in Verse 14 und 16, da sagt er, tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid. Gottes Kinder, ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt, dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens. Und jetzt ist es wirklich praktisch geworden, nicht wahr? Die Frage ist, wie macht man das? Und Paulus erklärt, er sagt, schaut mal, ihr müsst euer Teil tun, schaffet und wirket an eurer Erlösung, sagt er. Gott, der ermöglicht es, beides, er gibt euch die Erlösung und er befähigt euch mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und jetzt sagt ja, wenn man in Englisch sagt, ja, when the rubber hits the road, wie sieht das aus, ja? Wenn wir wirklich in unserem Alltag sind, wenn wir wirklich mit die Sachen zu tun haben, mit unserer Arbeit, mit unseren Freunden, was immer auch immer geschieht. Er sagt, wie ist es? Was tun wir? Wie können wir, liebe Geschwister, wie können wir unsere Seligkeit mit Furcht und Zittern weiterarbeiten, weitermachen? Und er sagt, das Erste, tut alles ohne Murren. Eine Frage, heb mal die Hand, wer in dieser Woche nicht gemurrt hat. Ich muss runter tun, meine eigene Hand. Warum ist das so wichtig? Tut alles ohne Murren. Wie können wir das überhaupt, ohne Murren zu tun? Können wir unsere mal eine Woche mal ohne Murren durchzugehen? Ist das möglich? Ich würde sagen, von uns aus wahrscheinlich nicht. Ne? Und deshalb müssen wir das verstehen, liebe Geschwister. Wir brauchen die Kraft Gottes. Und das ist gerade, was Paulus ihnen sagte. Er sagt, versucht das nicht mit eurer eigenen Kraft zu tun. Wir Männer, wir sind ja so logisch, ja? Und wir denken, ja, eins ist zwei immer, ja? Das ist nicht immer, ne? So, wir müssen es verstehen, dass die Welt und die Situation und die verschiedenen Sachen, die auf uns kommen, die sind nicht immer erwünscht und sind auch nicht immer fair. Aber die kommen und so, was machen wir damit? Die Frauen, die haben ja eine Leichtigkeit, weil die springen ja nach allen Seiten, nicht immer nur ein, zwei. Ne? Die können vieles auf einmal tun. Ja? Aber wisst ihr, das macht es noch ein bisschen schwieriger, weil ihr habt noch mehr Sachen, die ihr auf einmal mit einmal tragen müsst. Ja? in eure Gefühlen und eure Gedanken. Aber es geht darum, liebe Geschwister, dass wir lernen, es wirklich Gott zu übergeben. Und nachdem, wie wir eben gesagt haben, unser Teil ist unser Teil zu tun. Das meint nicht, dass wir jetzt die Hände in den Schoß legen und sagen, okay Gott, du musst alles fixen für mich. Nein, er sagt, macht es, setzt alles dran, die Fähigkeiten, die Gott euch gegeben hat, und dann erwartet Gottes Wirken. Das Zweite, was er sagt, tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Was hat Zweifel damit zu tun? Murren ist leichter vielleicht zu verstehen, nicht wahr? Wir wissen, dass wir es nicht tun sollen, tun es trotzdem, ja? Und da müssen wir wirklich uns selber einreden und sagen, schaut mal, wir müssen es lernen, zufrieden zu sein mit der Situation, in der wir sind, mit der Zuversicht, dass Gott mit uns ist und uns durchbringen wird. So, die Frage ist, haben wir diesen Glauben? Haben wir diese Zuversicht? Trauen wir unserem Herrn, dass er tatsächlich uns durchführen wird? Weil der Zweifel, der kommt gerade da, wenn wir nicht Gott vertrauen. Weil dann müssen wir es selber in der Hand nehmen und wir müssen etwas damit machen, nicht wahr? Das geht doch nicht. Wir können doch die Sache nicht so lassen, wie sie ist. Oder sie gefällt mir nicht so, dann muss ich es meinem Weg machen. Das muss doch so gehen, wie ich es möchte, oder? So, diese beiden gehen zusammen in dem Sinn, dass Zweifel ist ja, dass wir nicht Gott vertrauen in den Situationen, in denen wir sind. Das ist der menschliche Teil. Nicht murren. Wir wissen, dass murren nichts bringt. Warum tun wir es? Zweifel, das Vertrauen auf Gott. Und er sagt, damit ohne Tadel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid. Murren bringt uns dahin, dass wir sündigen. Zweifel bringt uns dahin, dass wir sündigen. Wenn wir Gott vertrauen, gehorsam sind, dann bringt uns dahin, dass wir rein sind, ohne Sünde, nicht so weit kommen, dass wir sündigen. Und deshalb sagt er, das ist, wie Gott es vorgesehen hat für euch. Gottes Kinder, er sagt, ohne Makel. Und er sagt, unter einem wo? Und unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht. Und liebe Geschwister, wenn wir heute in unsere Situation hineinschauen, in unsere Welt, dann werden wir sehen, dass das gerade die Wirklichkeit ist. Ja? So vieles geschieht, dass wir es beinahe nicht glauben können. Das ist das Geschlecht, in dem wir leben. Ich denke nicht unbedingt, dass es schlechter ist vielleicht als in der Vergangenheit. Wenn wir in der Geschichte hindurchsehen, dann sehen wir wiederholt und wiederholt, dass Grausames geschehen ist, was die Menschen getan haben. Und wir haben darunter gelebt, wir mussten darunter leben. Die Sünde wird Überhand nehmen, das lesen wir im Worte Gottes. Aber wir wissen, dass Jesus mit uns ist und uns durchführen wird und dass wir es lernen müssen, diese neuen Realitäten und Situationen entgegenzugehen und ein Licht sein, wie es in diesem Text sagt, in dieser verdorbenen Welt. Ich weiß nicht, wie viel von euch es wisst, aber wir als Gemeinde, wir als Kirchen und besonders auch die Camps hier in Kanada, wir haben immer eine Möglichkeit gehabt, dass wir ein Stipendium bekommen konnten von der Regierung, die dann die Schüler, die in der Universität sind, dann die Sommerarbeit machen in diesen Camps. So alle Camps, Kirchen und verschiedene andere Veranstaltungen haben diese Möglichkeit, solange ich hier bin, immer gehabt. Das ist jetzt wirklich in einer großen Frage gestellt und der Vorstand muss jetzt damit arbeiten und sehen, weil die Regierung in die Form, die ausgefüllt wird, sie müssen da einen Checkmark machen und sagen, wir sind dafür, dass wir auch für Abortion mitwillig sind oder damit einverstanden sind und andere Sachen mehr noch. So, wenn du den Checkmarks nicht machst, bekommst du den Grant nicht, den Stipendium nicht. So was sollen wir tun? Das ist eine absichtliche Weise, die die Regierung jetzt das für diese Gruppe von Menschen, die so denken, und das sind die evangelischen Gemeinden in ganz Kanada so, die Christen. Das ist die Welt, in der wir leben. So, die Frage ist, liebe Geschwister, wie leben wir in dieser Umwelt, dass wir Licht sind? Das ist die Herausforderung. Ich denke, liebe Geschwister, dass wir die meiste Zeit so sehr eingenommen sind von uns selbst, unsere Situation, dass das uns dann unfähig macht, den anderen zu sehen oder die ganze Situation zu sehen, wie sie wirklich ist. Und das ist gerade, was es bringt, wenn wir nicht murren, denn murren ist ja auch genauso. Ja? Wir sind nicht zufrieden mit dem, was ich erlebe und tun kann. Und das ist immer, dass wir zu uns schauen, unsere Situation nur sehen, nur ich oder unsere Familie oder was immer, unsere Gemeinde, was immer es ist. Was Gott will, liebe Geschwister, ist, dass wir von uns mal wegschauen und zu unserer Umgebung und unsere Ummenschen und die mit uns sind. Und er sagt, das ist die Aufgabe, die wir haben, da ein Licht zu sein. Dazu habe ich euch erlöst. Dazu hat Gott Jesus gebracht, dass er das Blut vergossen hatte für uns und unsere Erlösung. Und das ist, was diese Umwelt, dieses verkehrte Geschlecht sehen muss in uns. Das ist Licht sein. Das ist die große Herausforderung, die wir haben. Und dann werden wir, wenn wir ohne Makel sind, wie es hier sagt, dann werden wir scheinen als Lichter in dieser Welt. Aber wir können es nur tun, liebe Geschwister, nur wenn wir, wie er sagt, dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens. Und wenn immer diese Frage aufkommt, dann müssen wir treu sein zu dem Wort Gottes. Das Wort Gottes wird uns sagen, wie wir leben, was wir tun und was wir nicht tun. Das Wort Gottes wird uns sagen, was richtig und was falsch ist. Das Wort Gottes wird uns sagen, wie wir leben in diesem Geschlecht. So, wenn wir in diese sündhafte Welt leben, wie es ist, sagt Paulus, schaut mal von euch weg und schaut mal um euch. Dann werdet ihr euch besser verstehen, euch selber besser verstehen. Dann werdet ihr sehen, dass da eine Notwendigkeit ist, eine dringende Notwendigkeit, dass ihr als Licht scheint, begründet im Wort Gottes und das hochhebt. So, es geht nicht darum, liebe Geschwister, für uns als Christen, um zu überleben. Und ich denke, sehr oft haben wir diesen Gedanken, es geht darum, wir wollen überleben als Christen in dieser Gesellschaft. Nein, es geht nicht darum. Es geht darum, liebe Geschwister, um Lichter zu sein. An erster Stelle. Paulus sagt aber dann auch mehr noch. Er sagt, mir zum Ruhm an dem Tage Christi. Ist das nicht sehr egoistisch? Er hat all dieses gesagt, was sie tun sollen, wie Gott mitwirkt. Und er sagt, tut all dieses mir zum Ruhm an dem Tage Christi. Aber er geht weiter und sagt so, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Was er sagt, liebe Geschwister, ist, dass eine Belohnung da sein wird. Vielleicht habt ihr manchmal diesen Gedanken gehabt oder vielleicht dieses Gefühl, dass wir als Christen, wir erdulden vieles, wir strengen uns an vielem und so wie er sagt, also wir wollen das Licht sein und all diesem. Und wir denken, ja, für was? Als ob es nur darum geht, es zu tun. Wisst ihr, Gott wird niemand etwas schuldig bleiben. Wir bleiben schuldig. Vielmehr, und wir sind es meistens auch überhaupt gar nicht wert, was er für uns tut. Ja? Aber Gott wird belohnen einen jeden von uns. Und das ist, was Paulus einfach sagt. Ja, er sagt, dies ist meine Situation. Unser Einsatz, liebe Geschwister, für andere, für die Sache Christi, wird belohnt werden. Und er muntert ihnen auf, die Philippa. Erinnert euch daran, sie waren die einzige Gemeinde, die nicht extra Sorgekinder waren für Paulus. Er sagt, schaut mal, macht so weiter. Denn die Belohnung wird sein, ich habe mich für euch eingesetzt, ich habe euch zu Christus gebracht, ich habe euch belehrt, was es bedeutet, ich habe es vorgelebt. Und er sagt, das wird eine Belohnung sein für mich. Das ist die Belohnung. Und ein jeder von uns, die wir uns einsetzen, wir werden unsere eigene Belohnung haben, so wie Paulus es sagt. Er sagt so, dass ein jeder von uns nicht vergeblich gelaufen ist, das meint sich vergeblich in diesem eingesetzt hat. Denn letztendlich, liebe Geschwister, was wirklich zählen wird, ist, wenn wir einmal mit Jesus im Himmel sein werden. Das andere alle zählt überhaupt nicht. Wir leben, wir setzen uns ein, aber dafür, dass wir das erreichen können. Er sagt, und wenn ich auch geopfert werde bei dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Wisst ihr, Paulus schreibt dies, indem er wusste schon, dass sein Ende kommen würde. Ich denke, in dieser Zeit dann wusste er noch nicht ganz genau wann oder wie es sich entwickeln würde. Aber er wusste, seine Zeit war nahe. Und er sagt, ich habe all dieses getan, ich habe Jesus gepredigt, ich habe euch die wunderbare Botschaft Jesus gegeben, ich habe euch vorgelebt, wie wir es machen, ohne Murren und ohne Zweifel zu leben, dass ihr rein seid. Und er sagt, was immer ihr tut, das wird zu meinem Ruhm sein, aber er sagt, es kommt die Zeit, wo mein irdisches Leben zu Ende kommt. Es wird als ein Opfer sein. Ich denke, er hat diesen Gedanken von dem Alten Testament hier, wo das Trinkopfer gebracht wird. Und das wurde über das Opfer gegossen, Wasser oder was immer dann auch gebraucht wurde. Und dann kam dieser Rauch als ein guter Geruch Gott zu. Ja, das war der Sinn, warum dieses Opfer so gebracht wurde. Und er sagt, das ist, was geschieht. Ich habe mein Leben eingesetzt, und ich werde den Märtyrertod sterben. Und das wird sein als dieser gute Geruch, wie ein Trinkopfer, das zum Himmel zu Gott kommen wird. Und er sagt, es gibt nichts anderes Besseres, keine bessere Belohnung. Und deshalb freue ich mich. Und er sagt, freut euch mit mir. Denn er sagt, ich werde es erreichen. So merkt ihr, wie Paulus nicht an sich dachte, wie er an diejenigen dachte, die er das Evangelium predigt, um das Licht zu sein. Und er sagt, ich gebe mein ganzes Leben hin. Das ist, was Jesus, das Modell Jesu, was er uns gezeigt hat. Und dann sagt er, ihr sollt aber nicht nur selbst die Freude erleben, aber er sagt, es geht einen Schritt weiter. Darüber sollt ihr euch auch freuen und sollt euch mit mir freuen. So die beste Freude, liebe Geschwister, ist nicht diejenige, die wir erleben, wenn wir Gutes erleben in unser Leben, worüber wir uns freuen. Die beste Freude ist die Freude, die wir haben können, wenn wir andere sehen, die es gut haben, die durchgekämpft haben, die Sieg errungen haben und wenn wir uns mit ihnen mitfreuen können. Selbst freuen, das ist beinahe eine natürliche Sache, wenn Gutes geschieht. Aber mitfreuen mit anderen, die es erreichen und sehen, das ist die beste Freude. Etliche Fragen zur Anwendung. Was tun wir, um selig zu werden? Die Frage, die Paulus gestellt hatte, schaffe, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Die zweite Frage, lassen wir Gott in uns wirken? Denn er hat gesagt, ich werde beides vollbringen in euch, das Wollen und das Vollbringen. Wie steht es mit unserem Murren, Zweifel und Fehler? Die andere Frage ist, in diesem Zusammenhang scheinen wir in unserer Gesellschaft als ein Licht in dieses verwirrte Geschlecht, dieses verkehrte Geschlecht. Und in diesem Zusammenhang wiederum halten wir fest am Worte Gottes. Sind wir gehorsam dem Worte Gottes gegenüber, denn das ist der Wille Gottes. Und die zweitletzten, freuen wir uns auf unsere Belohnung, die kommt. Freuen wir uns auf unsere Belohnung, aber freuen wir uns auch mit anderen mit. Wenn ich zu diesem Text schaue, dann sehe ich, wie Paulus es praktisch uns vorgelebt hat. Und dann sehe ich, dass wir als Christen es tun können, genauso wie Paulus es konnte. Vielleicht denkst du, oh, ich kann es nie im Leben, kann ich das tun. Ja, du kannst. Wenn du es aus eigener Kraft tun wirst, wird es nie geschehen. Das kann ich dir jetzt schon garantieren. Aber wenn wir unser Vertrauen auf Gott setzen, wenn wir uns gründen auf dem Worte Gottes und dem Geist leiten lassen, unser Leben, mit Vertrauen, ohne Zweifel, dann können wir es. Und dann, liebe Geschwister, werden wir es erfahren, was es bedeutet, dass Gott beides schafft in unser Leben. Das Wollen und das Vollbringen. Amen. Wir stehen auf zum Schlussgebet und danach haben wir noch ein Lied. Vater, wir sind ergriffen von dem, was Paulus uns lehrt, von dem, was Paulus die Philipper gelehrt hat. Und wir denken, Vater, dass wir oft das nicht können. Und wir wissen, Vater, dass das eine Lüge des Teufels ist. Und ich bitte, Herr, dass du uns die Kraft schenken möchtest, dass wir einen ganz vollen Glauben an Jesus haben möchten, der beides wirkt in uns, das Wollen und das Vollbringen, Herr. Hilf uns, von uns zu schauen, zu den anderen, zu erkennen und zu sehen, wo wir Licht sein können. Hilf uns, lieber Vater, dass wir als Gemeinde dir treu sein möchten und deinem Worte inmitten diesem Geschlecht, das wir leben, Herr, das so oft verkehrt um uns sieht, Herr, dass wir wahre Lichter sein können durch unser Wandel und durch unser Reden, Herr. Herr, ich danke, dass du uns heute Morgen so tief berührst mit diesem Wort. Und ich danke dir, Herr, dass der Geist Gottes mit uns gehen wird in dieser Woche, Herr, es auszuführen. Und dir sei die Ehre dafür. Amen.